Test 1, 2, ok? Test.
Dobrze. Państwa, to możemy zacząć. Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim warsztacie Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Warsztat jest zatytułowany Jak nowe media zmieniają wymagania stawiane przed dziennikarzem. Moderatorami tego warsztatu jest pani profesor Marlis Princing. Witamy bardzo serdecznie w Szczecinie. I osobą drugą prowadzącą warsztat jestem ja. Nazywam się Paulina Olechowska, jestem z Uniwersytetu Szczecińskiego. Aby gościnności stało się zadość, Dobrze, nie ma problemu. Dobrze, okej. Już rozumiem. Aby gościnności stało się zadość, ich myślte alle teilnehmen, des dritten Workshop von Deutschen Polnischen Medientage sehr herzlich begrüßen.
I try my best. Witam bardzo serdecznie uczestników trzeciego warsztatu Polsko-Niemieckich Dni Mediów.
Nasz warsztat będzie podzielony na trzy główne bloki tematyczne. W pierwszym bloku tematycznym zajmiemy się mediami społecznościowymi w kontekście, na ile wykorzystujemy je w komunikacji społecznej oraz jaka jest rola mediów społecznościowych. Może będziemy posługiwać się pojęciem social media w dziennikarstwie. Momencik, tutaj pani profesor otworzyła sobie materiały.
Wir haben uns heute vorgenommen, zunächst zu sprechen über den Medienwandel, und zwar aus zweierlei Perspektiven. Welche Rolle spielen soziale Medien für die Gesellschaft und welche Rolle spielen soziale Medien vor allen Dingen im Journalismus? In einem zweiten Bereich wollen wir darlegen, inwiefern meine journalistische Verantwortung vor allen Dingen über Medienverantwortung und über einen medienethischen Kompass orientieren kann, und werden uns anhand von einigen Beispielen mit medienethischen Fragen befassen. Dann gibt es noch einen dritten Teil, wo wir vor allen Dingen auf dreierlei neue Perspektiven im Medienbereich blicken wollen. Die erste dieser neuen Perspektiven ist alles, was rund um die Möglichkeit geht, aus großen Datensätzen Geschichten zu machen und welche Herausforderungen das bietet. Die zweite Perspektive ist jene auf das Publikum. Und die dritte Perspektive auch wieder vor dem Hintergrund, was verändert sich in unserer Medienlandschaft, ist jene, die uns praktisch, ja, wenn man so möchte, einen Roboter zum Kollegen macht, in dem teilweise es bereits Möglichkeiten gibt, dass ein Algorithmus für einen kleine Texte verfasst.
Pierwszy nasz panel, tak jak już powiedziałyśmy, będzie poświęcony mediom społecznościowym i może na początku naświetlmy ogólnie, jak wygląda sytuacja wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji społecznej w Polsce oraz w Niemczech oraz na ile polscy, a na ile niemieccy dziennikarze wykorzystują media społecznościowe w swojej codziennej pracy. Czy znajdziemy tutaj jakieś punkty wspólne, bądź punkty, które są rozbieżne. Jest to, sądzę, że niezmiernie ważne wprowadzenie w kontekście różnic systemów medialnych w Polsce, które funkcjonują w Polsce i funkcjonują w Niemczech. Ja tylko mogę Państwu powiedzieć, iż na sali obecni są bardzo licznie studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego i również między innymi te zagadnienia są omawiane na różnego rodzaju przedmiotach o charakterze teoretycznym. Tak więc dzisiaj będą mieli sposobność, poza oczywiście dziennikarzami, którzy są z Polski i z Niemiec, dowiedzieć się o tych różnicach, ale również w kontekście takim praktycznym bardzo.
Das ist ein hervorragendes Stichwort noch zu etwas, wie wir den Workshop gestalten möchten. Also es ist jederzeit willkommen, sich zu Wort zu melden, gerne mit kritischen Wortmeldungen oder nachzufragen, damit wir wirklich auch in ein Gespräch kommen können. Weil es uns eben gerade darum geht, dass wir diese zwei Länderperspektive auf ein Thema dann nehmen können.
Na początek może kilka danych statystycznych dotyczących tego, ilu mieszkańców Polski korzysta z social media na około 38-milionowy kraj. 13 osób to są osoby, które codziennie na bieżąco funkcjonują w różnego rodzaju mediach społecznościowych. 13 milionów. Powiem tylko tyle, że w skali globalnej aż 3 miliardy osób są to uczestnicy mediów społecznościowych. 42% wszystkich uczestników globalnej sieci, czyli tych, którzy mają podłączenie do internetu. Oczywiście inne dane dotyczą wykorzystywania mediów społecznościowych przez osoby starsze i przez osoby młodsze. Jeśli chodzi o Polskę, to 85% osób w wieku od 12 do 15 lat wykorzystuje media społecznościowe w swojej codziennej komunikacji. Później podam kilka danych dotyczących tego, jak popularne są media społecznościowe wśród samych dziennikarzy. Tak więc jeśli chodzi o Polskę, to co czwarty obywatel naszego kraju korzysta na bieżąco codziennie z mediów społecznościowych.
Die Situation in Deutschland ist eine vergleichbare, also eine sehr hohe Verbreitung von Social Media, vor allen Dingen jetzt noch in den jüngeren Altersgruppen. Aber das belegt beispielsweise die ARD/ZDF-Online-Studie. Die Gruppe, die die höchsten Zuwachszahlen verzeichnet, das ist die Gruppe jener, die über 60 Jahre alt sind. Also da ist jetzt offenbar auch diese Entwicklung erkannt worden, eine Möglichkeit auch anders zu kommunizieren, wird teilweise auch wirklich sehr gefördert und das ist auch insofern wichtig, als dass das ein Signal dafür ist, dass man nicht eine sozusagen durch einen medialen Graben getrennte Medienlandschaft erhält in einem Land, was jetzt einfach mal, wir sind jetzt bislang nur auf der Rezipientenseite, was jetzt einfach mal das medienkonsumierende Publikum anlangt.
Mhm. Jak to wygląda, jeśli chodzi o samych dziennikarzy? Według najnowszych badań w Polsce w zeszłym roku 96% dziennikarzy ankietowanych wykorzystuje media społecznościowe w swojej codziennej pracy. Oczywiście później pojawią się pytania dotyczące tego, na ile te media są wykorzystywane w pracy zawodowej, a na ile są one wykorzystywane prywatnie, dlatego że również z tej jakby perspektywy mogą pojawić się różnego rodzaju problemy, jeśli chodzi o publikowanie na swoim prywatnym profilu czy komentowanie na swoim prywatnym profilu zagadnień i reprezentowania medium, w którym pracuje dany dziennikarz. 96% dziennikarzy posiada swój profil w mediach społecznościowych i korzysta i wykorzystuje do pracy zawodowej i do pracy prywatnej 64% dziennikarzy. Najpopularniejsze media społecznościowe wśród dziennikarzy na pierwszym miejscu to jest Facebook. Korzysta z niego 92% dziennikarzy. Następnie do mediów społecznościowych w badaniach zaliczono YouTube oraz tym trzecim portalem najrzadziej wykorzystywanym to jest Twitter, jedynie 40% dziennikarzy z niego korzysta, natomiast należy powiedzieć, że Twitter jest medium społecznościowym, które znajduje się dopiero na 9. miejscu popularności wśród innych mediów społecznościowych w Polsce. W Szczecinie z Twittera korzysta tylko i wyłącznie 3000 osób, a około mieszka 380 mieszkańców mamy w Szczecinie. Tak więc rzeczywiście jest to mało reprezentatywny profil, promil.
An der Stelle gibt es einen Unterschied bezogen jetzt auf die Situation, die sich bei Journalisten, bei professionell arbeitenden Journalisten beziehungsweise bei jenen, die als ja, hauptberuflich journalistisch tätig gelten, zeigt. Hauptberuflich journalistisch tätig bedeutet einfach von der Definition, dass man mehr als die Hälfte seines Einkommens aus journalistischer Arbeit bezieht. Und wenn man jetzt sich diese Gruppe anschaut, dann bestätigen mehrere Studien, dass Twitter für Journalisten das bedeutsamste Medium ist aus dem Bereich Social Web. Das ist aus verschiedenen Gründen heraus der Fall, einfach auch wegen der Möglichkeiten, wie man Twitter nutzen kann. Allerdings gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Es nutzt ja nichts, wenn ich Namen nenne, aber ich will es an einem Beispiel illustrieren. Der Chefredakteur der viertgrößten Regionalzeitung hat bislang einen einzigen Tweet gemacht und hat in vierstelliger Höhe Follower. Und es gibt einen anderen Chefredakteur einer Regionalzeitung, einer ebenfalls großen Regionalzeitung in Deutschland, also die Zeitung liegt von der Auflagenhöhe auf Platz 7, da hat der Chefredakteur über 11.000 Tweets gemacht und hat auch in fünfstelliger Höhe Followers. Also das heißt, auf Twitter sein heißt mal zunächst gar nichts. Man muss erst mal schauen, was denn dann auch die Journalisten auf Twitter machen, wie sie überhaupt dann mit diesem Kanal umgehen. Das jetzt mal bezogen auf reinen diese Nutzerebene von Twitter, vielleicht jetzt an der Stelle dann auch noch der Hinweis darauf, warum es so nützlich sein kann, gerade für Journalisten, sich einen Twitter-Account nicht nur freizuschalten, sondern ihn auch zu nutzen. Also wie gesagt, sich an seinen Followers zu freuen. Ja, das ist so, als wäre man Rockstar und hätte Fans. Es nutzt einem bedingt, aber es nutzt einem nicht professionell. Was nützt einem also als Journalist auf Twitter zu sein? Das ist zum einen, ich habe hier ein wunderbares Rechercheinstrument, wenn ich bestimmte Themen, die sich auf herkömmlichen Wege nicht so recherchieren lassen, bearbeiten möchte. Ich kann über Twitter viel einfacher Experten finden. Wer weiß was zu dem oder jenem Thema, wer weiß was zu dem oder jenem Aspekt, wer würde jemanden kennen, der jetzt beispielsweise etwas über Traumatisierung sagen kann, wenn ein katastrophales Flugzeugunglück passiert ist? Wer kann da jemanden empfehlen, der da aus der betroffenen Perspektive was sagen kann? Das geht sehr, sehr schnell über diesen Weg Twitter, und ich habe dann auch die Möglichkeit, dass ich nicht immer nur dieselben Experten habe, die schon sowieso andauernd wie eine Karawane durch bestimmte Medien ziehen und auch durch bestimmte Talkshows ziehen. Und es ist auch ein Instrument, das spielt dann an späteren Punkt unseres heutigen Workshops an, es ist auch ein Instrument, um intensiv auch mit einem Publikum ins Gespräch zu kommen, und zwar wirklich ins Gespräch zu kommen. Was ist denn jetzt so beispielsweise die Auffassung dazu, ich beziehe mich jetzt da auf ein Beispiel, das Ihnen allen vertraut sein wird, den Absturz der Maschine der German Wings Fluggesellschaft in den französischen Alpen. Da kann man beispielsweise über Twitter versuchen, ins Gespräch zu kommen mit einem Publikum und zu fragen, wie ist denn hier so die Meinung, wann soll man den Namen des Piloten veröffentlichen, unter welchen Voraussetzungen soll man ihn veröffentlichen, und kann dann auch die Publikumsmeinung mit einbeziehen und sozusagen das Publikum und damit die vernetzten vielen als einen weiteren Expertengesprächspartner mit einbeziehen. Das liefert mir als Journalistin nochmals ganz andere, nochmals ganz neue Perspektiven. Und dann den vierten Punkt schließlich, den ich da machen möchte beim Stellenwert jetzt im Journalismus, das ist, dass man natürlich viel einfacher dann auch weiterverbreiten kann, was man selber an Inhalten produziert hat, und wenn man irgendwo auf empfehlenswerte Inhalte kommt. Man stößt manchmal auf wirklich hervorragend gemachte Reportagen, hervorragend gemachte Themen, die man wirklich guten Gewissens jemand anderem weiterempfehlen kann. Also Twitter ist aus meiner Warte heraus nicht nur nützlich, um zu sagen, das habe ich jetzt wieder hinbekommen, das habe ich wieder geschafft, sondern insgesamt Dinge, die empfehlenswert sind, die lesenswert sind, an seine Followers zu übermitteln.
Pani profesor pokazała perspektywy możliwości wykorzystania mediów społecznościowych, natomiast jeśli chodzi o polskie media, niezmiernie zróżnicowany jest stopień tego, jak prasa, radio i telewizja wykorzystuje media społecznościowe. Prasa przede wszystkim wykorzystuje media społecznościowe i również pojedynczy dziennikarze, nie tylko i wyłącznie wydawcy, do prezentowania informacji. Może nie tyle co gromadzenia, ale przede wszystkim prezentowania informacji. Radio wykorzystuje media społecznościowe przede wszystkim do promocji swojej stacji, jako narzędzie marketingowe. Natomiast telewizja jest zorientowana na media społecznościowe przede wszystkim pod kątem obserwacji zachowań swoich telewidzów. To, o czym powiedziała pani profesor, o tych możliwościach, jakie dają media społecznościowe, nie jest w pełni wykorzystywane przez polskie media. Przykładem jest to, o czym mówiła pani profesor, mianowicie o tym, że media społecznościowe dają nam możliwość przeprowadzania dialogu pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Jest to najsłabszy punkt wykorzystania tych mediów przez polskie, wykorzystania tego narzędzia przez polskie media. Również, być może poza radiem, w niewystarczającym stopniu te media wykorzystują media społecznościowe do budowania swojego własnego zaplecza informacyjnego, do poszukiwania też informacji. Jak to wygląda w Niemczech?
Im Grunde genommen ähnlich. Also die anderen Möglichkeiten, Social Media Marketing, dann auch herausfinden, was denn eigentlich das Publikum über eine spezielle Sendung, über ein spezielles Format denkt, um das Format dann letztendlich so voranzutreiben, dass die Quote steigt. Also wiederum Social Media einzusetzen aus werblichen Gründen, das spielt in Deutschland schon auch eine sehr große Rolle. Ich habe jetzt einfach den Fokus darauf gelegt, was denn eigentlich eigentlich das Potenzial ist, das in Social Media steckt. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt denken dürfen, in Deutschland sei das also überall wunderbar ausgeschöpft, sondern es ist das Potenzial. Da könnte man viel, viel mehr machen. Und es gibt Journalisten, die das machen, aber es gibt sehr viele Journalisten, die das nicht machen. Also aktuelle Studien oder aktuellste Studien, die natürlich immer mit Vorsicht zu genießen sind, weil sich gerade im Bereich Social Media, weil sich gerade im Bereich Internet sehr schnell was verändern kann. Aktuelle Studien, und damit meine ich welche mit Zahlen, die jetzt auch schon wieder über 2 Jahre alt sind, sagen, dass die wirklich professionelle Nutzung, und mit professionell meine ich mehr als ich habe einen Account, sondern ich nutze Twitter beispielsweise eben wirklich als Rechercheinstrument. Die wirkliche Verbreitung der Potenziale, speziell jetzt von Twitter, die liegt bei, naja, wer wird mal was schätzen? Wer wirft eine Zahl in den Raum? Wenn Sie es halbieren, dann sind Sie richtig. 10% nutzt es wirklich bislang als Rechercheinstrument. Und das ist etwas, wo man mehrfach ansetzen kann. Wir haben eigentlich mittlerweile alle begriffen, dass wir uns in einer Medienlandschaft des Wandels befinden. Wir haben aber noch nicht begriffen, dass das bedeutet, dass das auch entsprechend grundsätzlich sowohl in der journalistischen Aus- als auch in der journalistischen Weiterbildung sich dann spiegeln muss. Also nicht nur, jetzt machen wir mal einen Kurs zu online, sondern das müsste sich eigentlich durchziehen. Ich mache einfach ein Beispiel jetzt bezogen auf Social Media. Wir haben an allen Hochschulen, wir haben an allen Journalistenschulen Kurse für Recherche, aber in der Regel ist da der Bereich der Recherche im Netz allenfalls mal so eine Facette am Rande, wird aber nicht grundsätzlich behandelt. Und das heißt ja nicht, dass sich jetzt durch den Medienwandel alles auf den Kopf stellt. Ich brauche die Möglichkeiten der klassischen Recherche nach wie vor. Ich muss das alles wissen. Ich muss außerdem noch wissen, wie ich mir noch Social Media auch als Rechercheinstrument dienlich machen kann und noch ein paar andere Dinge, die sich aus dem Bereich digitaler Wandel ergeben. Das würde aber jetzt zu weit führen.
W Polsce obecnie odbywają się wybory prezydenckie i muszę pani profesor zadać pytanie, czy w Niemczech funkcjonuje taki portal społecznościowy, który wykorzystywany jest przez dziennikarzy do bieżącego sprawdzania faktów, między innymi tego, co mówią, co przekazują nam w różnego rodzaju przekazach medialnych politycy. W USA podczas wyborów prezydenckich powstał taki portal jak FactCheck.org, który był właśnie wykorzystywany przez dziennikarzy do bieżącego korygowania faktów, które są nam przekazywane przez polityków. Pulitzera również w 2008 roku zdobył New York Times, który założył portal PolitiFact, który też właśnie sprawdzał na bieżąco, czy to, co mówią dziennikarze, jest prawdą, czy nie. Również taki portal istnieje w Wielkiej Brytanii, Full Fact, oraz we Włoszech, i to jest dziwne, ponieważ bliżej nam jest do tego włoskiego systemu medialnego niż na przykład w Wielkiej Brytanii czy Stanom Zjednoczonym, istnieje taki portal Pagella Politica. Tak więc czy w Niemczech wykorzystuje się te media społecznościowe do takiego bieżącego monitoringu przekazu elit politycznych w danym kraju, ponieważ u nas takiego w Polsce portalu nie ma i nie słyszałam o sytuacji, aby dziennikarze wykorzystywali jakiś portal, który jest zarządzany przez innych dziennikarzy do korygowania tego typu faktów. Więcej, ostatnio była w Polsce tego typu sytuacja, iż dziennikarze w telewizji publicznej powołali się na fikcyjny profil córki kandydata na prezydenta, podając pewne fakty, co skutkowało koniecznością przeproszenia przez tych dziennikarzy córki kandydata na prezydenta, ponieważ był to fikcyjny portal, a dziennikarze wykorzystali na bieżąco podczas programu telewizyjnego nieprawdziwe informacje zamieszczone na Twitterze.
Das sind zwei Themen. Also zum einen einem fiktiven Portal oder irgendwie einem Fake oder einem Hoax oder etwas aufzusitzen, das gibt es natürlich in Deutschland allemal und da gäbe es etliche Beispiele. Das passiert nicht einfach, sondern das passiert dann, wenn man eigentlich eine journalistische Grundtugend zu wenig anwendet, nämlich falsifikatorisch vorzugehen. Was spricht gegen meine These? Was spricht dagegen, dass die Geschichte so ist, wie ich sie mir so jetzt vorstelle? Wenn ich mir überlege, was spricht dagegen, dann habe ich plötzlich auch mehrere Perspektiven im Blick. Wenn dann am Ende die These trotzdem bestehen bleibt, habe ich eine viel, viel härtere, eine mit viel höherer Wahrscheinlichkeit dann auch funktionierende Geschichte. Und so ist es auch bei eben diesen Fakes, wobei jetzt gerade sowas wie ein falsches Facebook-Profil, das kann man ja sogar noch relativ einfach nachprüfen. Manchmal ist es einfach so, dass etwas zu schön ist, um nicht wahr zu sein. Und dann möchte man das glauben, weil das würde sich ja wunderbar anbieten, da jetzt eine schöne Geschichte draus zu machen. Und man fragt dann eben lieber nicht nach, beziehungsweise freut sich so sehr drüber, dass man sich dann manchmal eben tatsächlich dann nachher in einem jähen Erwachenszustand wiederfindet. Nämlich sowas ist natürlich furchtbar peinlich, wenn man auf sowas dann gestoßen wird. Zu dem anderen Bereich systematische Beobachtung von Politikern, jetzt so über eine spezielle, professionell journalistisch geführte Plattform ist es mir in Deutschland nicht bekannt. Einzelne Redaktionen machen das natürlich schon. Es gibt auch bürgerschaftliche Plattformen, wo das betrieben wird, aber eine jetzt aus der, wirklich aus dem Journalismus heraus betriebene, sozusagen medienhausübergreifende Plattform, so etwas ist mir nicht bekannt.
Ganz kurz, mein Name ist Jürgen Hingst. Ich leite die Nachrichtenredaktion vom NDR Radio Mecklenburg-Vorpommern, also aus der Nachbarregion hier von Stettin. Richtig ist, dass es das Portal gibt, www.abgeordnetenwatch.de. Abgeordnetenwatch.de ist ein gutes Instrument, um das, was Sie sagten, Parlamentariern zur Wahrhaftigkeit zu verhelfen. Das ist also ein, gerade vor Wahlen, Sie hatten ja angesprochen, gerade wo Polen gerade steht, vor einer entscheidenden Wahl. So etwas wird auch bei Landtagswahlen, bei Bundestagswahlen durchaus angewandt. Das ist so eine Methode, die relativ etabliert ist, aber ich stimme Ihnen zu, eher im bürgerschaftlichen, also im bürgerschaftlichen Engagement von NGOs stammt, dass man dort eine Gegenoffensive startet. Das Zweite ist Wahl-O-Mat. Da kann man selber so ein bisschen einschätzen, wie man selbst möglicherweise steht, wo bestimmte Kriterien eben eingegeben werden und man sich im Rahmen der eigenen politischen Willensbildung vergewissern kann, zu welchem Lager man neigt.
Was allerdings teilweise zu ziemlichen Überraschungen führt. Also das heißt, man gibt bestimmte Antworten auf inhaltliche Fragen und sieht sich plötzlich in einem Lager, dem man sich nie zugeordnet hätte.
Ist Ihnen das auch schon passiert, ja?
Aber es gibt eben nicht eine professionell journalistische Plattform oder eine von professionellen Journalisten betriebene Plattform, was ich deswegen nochmals unterstreichen möchte, weil das etwas ist, das ist ja in mehreren Bereichen so. Das ist auch bezogen auf beispielsweise kritische Haltung gegenüber Lobbyisten so. Auch da ist es so, dass es beispielsweise Lobbywatch gibt, aber eben auch nichts Vergleichbares, das jetzt Journalisten selber machen würden, obwohl das eigentlich nicht eine mehr oder weniger outsourcende Aufgabe ist, sondern es wäre mindestens mal auch eine journalistische Aufgabe.
Na sali znajdują się i dziennikarze tej troszkę starszej daty z olbrzymim doświadczeniem oraz przyszli dziennikarze. Skoro już wiemy, że te media społecznościowe zarówno w Polsce, jak i w Niemczech są wykorzystywane przez dziennikarzy i są tak naprawdę uzupełnieniem tych tradycyjnych metod uprawiania dziennikarstwa, to warto też przytoczyć pewne wyniki badań dotyczące oceny wiarygodności mediów społecznościowych. I tutaj postrzeganie wiarygodności jest właśnie zależne od wieku dziennikarzy. Mianowicie dziennikarze powyżej 55 lat, jedynie 16% w Polsce dziennikarzy powyżej 55 roku ocenia media społecznościowe jako wiarygodne, natomiast aż 44% dziennikarzy do 25 roku życia ocenia je jako dla nich jako wiarygodne. Czy w Niemczech również istnieją tego typu dysproporcje? Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, to już są dysproporcje, które mówią tam też nam o pewnej różnicy pokoleniowej pomiędzy dziennikarzami. Starsi postrzegają dziennikarstwo zgoła odmiennie niż ci młodzi, którzy również są już dziennikarzami, czy będą funkcjonowali w świecie mediów w najbliższych latach.
Also jetzt aus der Publikumsperspektive heraus betrachtet ist es so, dass jetzt erst vor einer Woche auf der Jahrestagung unserer Fachgesellschaft, also Publizistik und Kommunikationswissenschaft, eine Studie vorgestellt worden ist, wie denn eigentlich beispielsweise es sich auswirkt, wenn es negative Kommentare auf einen Text gibt, wenn auch über Twitter, über Facebook und so weiter negativ reagiert wird, wenn Trolle ihr Unwesen treiben. Und da war der eindeutige Befund, dass das dazu führt, also diese Publikumsreaktionen führen dazu, dass dann Rezipienten, die das sozusagen als Gesamtes sehen, auch die journalistische Leistung für ja, geringerwertig ansehen. So nach dem Motto, wenn das vielen einfach missfällt, wenn viele sagen, das ist doch nichts und schimpfen und meckern und motzen, dann schlägt sich so etwas durchaus dann auch auf das Ansehen des journalistischen Produkts als solchem dann nieder. Also insofern spielt das schon eine Rolle. Es gibt aber auch die Gegenperspektive. An der Stelle, oder? Es gibt auch die Gegenperspektive, wenn ich das vielleicht noch fortführen darf. Und zwar ist auch das systematisch belegt durch entsprechende Analysen, nämlich dass ich, wenn ich mich als Redaktion einmische in einen Publikumsdiskurs und immer mal wieder auch Fakten dazugebe oder mich auch als Redakteur zu Wort melde in diesen Kommentar, in diesen Threads auf Social Media beispielsweise, dann wird der Diskurs wesentlich vernünftiger. Also das lässt sich eindeutig nachprüfen, dass dann dieses, ja, möchte man sagen, dieses negative Stammtischniveau, da wo man sich wirklich teilweise mit Grausen abwendet, was da so an Kommentaren kommt, dass das dann nicht mehr auf die Art und Weise der Fall ist. Und die New York Times ist ein Beispiel dafür, nicht das einzige. Die haben das sogar als Instrument dann verwendet, dieses Ergebnis, und gehen her und küren sogenannte New York Times Picks. A New York Times Pick ist praktisch ein von der Redaktion herausgesuchter, besonders gut gemachter Kommentar, also das heißt es nicht, dass er die Redakteursmeinung stützen muss, ein besonders gut gemachter Kommentar, der dann ausgezeichnet wird. Und das hat offenbar dazu geführt, dass die Bereitschaft der Leute, sich anzustrengen, beim Kommentieren deutlich gestiegen ist und damit dann auch dieser Negativdiskurs etwas zurückgegangen ist. Bitte.
Bogna Koring, Studioleiterin bei Mitteldeutscher Rundfunk. Nochmal zur Studie. Ich denke, diese Studie trifft ja nicht nur für Journalisten zu. Ich denke, die Studie trifft generell für die gesamte Gesellschaft zu, dass junge Leute mit Social Media aufgewachsen sind und insofern dem viel näher stehen. Das ist keine Erscheinung im Journalismus. Aber um mal eine Diskussion hier ein bisschen hervorzulocken, da ich ja auch Journalisten ausbilde, ich sehe eine Gefahr, wenn wir uns nur auf Social Media beschränken. Das heißt, wenn junge Journalisten sagen, ich erfahre es aus dem Netz oder im Netz steht es, verlieren wir den unmittelbaren Kontakt zu denjenigen, die draußen leben oder Entscheidungen treffen. Man beschränkt sich dann darauf, was im Netz sozusagen veröffentlicht wird. Oder es gibt auch bei mir junge Menschen, die sagen, ach, ich mache die Umfrage oder ich recherchiere lieber übers Netz, ich möchte niemanden ansprechen. Also ich beobachte schon, dass man sich scheut, Menschen direkt anzusprechen. Man schreibt dann lieber eine SMS oder eine Mail. Ist das jetzt nur eine Beobachtung, die ich mache, weil hier sehr viele junge Menschen sitzen, auch, denke ich mal, Journalistinnen. Wie empfinden Sie das? Um gleich voranzuschieben, also ich möchte Social Media nicht verteufeln. Also wir haben das sofort auch bei uns eingeführt. Es ist eine super Ergänzung auch für die Recherche. Nur nicht die alleinige. Also da sehe ich dann auch eine Gefahr. Aber vielleicht also, mal in die Runde oder spreche ich damit?
Vielleicht muss ich da jetzt an der Stelle einfach nochmals klar machen. Ich weiß nicht, ob es vorher vielleicht doch nicht angekommen ist. Ich habe ganz klar die Position, dass Social Media ein weiteres Recherchewerkzeug ist, das mir noch ergänzend Möglichkeiten bietet. Auf keinen Fall würde ich dafür plädieren, anstatt klassisch zu recherchieren, nur noch zu schauen, was auf Twitter oder was auf Facebook läuft. Auf keinen Fall.
Aber deswegen wollte ich das nochmal die Diskussion anführen, weil diese Beobachtung ich dann wieder habe, weil es ein bisschen einfacher ist. Aber wir haben ja junge Journalistinnen
hier. Wer recherchiert hier nur noch auf Social Media?
Keiner, gut.
Wer recherchiert hier überhaupt?
Okay.
Also die zwei jüngsten Journalisten recherchieren hier noch. Aber jetzt ernsthaft, also wer, Sie melden sich zu Wort oder Sie recherchieren noch?
Oder? Od czasu, kiedy internet stał się dobrem powszechnym, możliwa jest wymiana poglądów między nadawcą programu, tekstu czy też audycji, a odbiorcą poprzez social media. Mam na myśli fanpage, strony www i tym podobne. Wiadomo, że ludzie są różni, różnie myślą, robią różne rzeczy. Wcześniej komunikat był jednostronny. Nadawca trafiał do odbiorcy bez echa. Która sytuacja jest lepsza z punktu widzenia dziennikarstwa i dlaczego?
Aus meiner Perspektive heraus ist das überhaupt gar keine Frage, weil wir infolge der technischen Entwicklung jetzt eine andere Situation haben. Wir werden nie wieder diese Situation bekommen. Das heißt, was soll ich einer früheren Situation hinterher trauen? Außerdem glaube ich, oder nein, ich glaube es nicht, ich bin davon überzeugt, dass man mit dieser jetzigen medialen Situation sehr viele neue Herausforderungen und Möglichkeiten hat. Und natürlich auch sehr viele Bereiche, wo man sich überlegen muss, was man lieber lässt. Also es ist nicht nur so, dass man das jetzt alles so sorglos verwenden sollte, sondern man hat da sehr viele neue Möglichkeiten, muss sich aber auch, und wir werden dann auch auf dieses Thema noch kommen, beispielsweise überlegen, inwiefern sowas dann auch in einem Pressekodex dann Verwendung finden kann. Ich mache noch ein Mini-Beispiel dafür. Social Media gibt mir die Möglichkeit, bei irgendwelchen Leuten Bilder abzugreifen. Und da stellt sich dann die Frage, inwiefern diese Bilder denn eigentlich überhaupt ja, für eine breite Öffentlichkeit verwendbar sind und wie man hier entscheiden muss.
Ja sądzę, że czerpanie informacji z internetu można byłoby porównać do picia wody z hydrantu. Pojawia się zatem pytanie, jak opanować to całe źródło. A odpowiedź na tak postawione pytanie znajdziemy w szerokim bloku tematycznym, który dotyczy warsztatu dziennikarskiego i tego, jak ustrzec się przed sytuacją braku, przed sytuacją możliwości opublikowania niewiarygodnej informacji w prasie. W prasie, w radio czy w telewizji. Tak więc pytanie jest typowo pytaniem warsztatowym. Może tutaj skierowanym do, powinno być ono skierowane do dziennikarzy. Ponieważ w teorii możemy powiedzieć, że problem można bardzo prosto rozwiązać. Po pierwsze, każdy opublikowany tekst w prasie powinien być zawsze podpisany autorem. My, jako odbiorcy, musimy wiedzieć, kto jest twórcą danego tekstu. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek jest następujący. Jeżeli dziennikarz informuje nas w swoim tekście o fakcie, to musi podać sposób, w jaki poinformować odbiorców o sposobie, w jaki stał się właścicielem tej informacji. To znaczy, jeżeli na przykład rozmawia telefonicznie z odbiorcą, który będzie cytowany w danym tekście, to dziennikarz jest zobowiązany do tego, żeby poinformować nas. Z rozmowy telefonicznej dowiedzieliśmy się, że. Z rozmowy z panem X dowiedzieliśmy się, że. Z przesłanego do nas do redakcji maila wynika, że. To jest ten drugi sposób. Natomiast trzecim warunkiem wiarygodności informacji dziennikarskiej jest przede wszystkim podanie źródła w postaci tego, kto to powiedział, imię, nazwisko tej osoby oraz jaką ona pełni funkcję. W tym momencie ustrzeżemy się przed sytuacją taką, że w tekście pojawi się niewiarygodna sytuacja i wówczas dziennikarz nie będzie miał możliwości zacytowania pani XY, która napisała coś na Twitterze, jako opinii, jako osoby, która jest dla nas anonimowa, i to nie będzie po prostu wiarygodna informacja. To mam tutaj na myśli. Czyli to są te trzy warunki, tak? Autor tekstu, jeszcze tylko powiem, autor tekstu, podanie informacji, w jaki sposób dziennikarz stał się właścicielem danej informacji oraz podanie danych osoby, która nam przekazała tę informację.
Ja chciałam zapytać, czy pani pracuje w mediach, czy ty pani tylko wykłada na uczelni?
Mam doświadczenie dziennikarskie, pracuję na uniwersytecie.
Ale nie pracuje pani obecnie w mediach?
Nie.
Zauważyłam, dlatego że poddaje pani wiarygodność tekst, czy tekst podpisany pod pseudonimem przez dziennikarza nie jest wartościowy, bo dla mnie jest. Ja pracowałam bardzo długo w redakcji pod pseudonimem i do każdego tekstu się przyznaję tak naprawdę i nie uważam, żeby którykolwiek był mniej wartościowy. I nie uważam, że jeżeli robimy cokolwiek z tekstem i występuje w nim anonimowa osoba, anonimowy informator, ten tekst jest mniej wartościowy. Jeżeli ktoś życzy sobie anonimowości, nie mamy prawa mu narzucić tego, że musi wypowiedzieć się. Ten tekst nie traci nic na swojej wartości, a może nawet zyskuje coś, co jest bardzo potrzebne, taką tajemniczość. Pani powiedziała jeszcze jedną rzecz, która martwi najbardziej na samym początku, i muszę tutaj przytoczyć sobie, bo zapisałam to pani słowa, że media, że obecnie media nie wykorzystują możliwości, jakie dają social media, jedynie radio, bo tam ad hoc można odpowiadać na różne kwestie. Słuchacze mogą odpowiedzieć od razu, co się dzieje na audycji. No, to jest dla mnie drastyczne. Ja pracuję w ogólnopolskiej telewizji i w lokalnej gazecie. Dla mnie to, co pani powiedziała, jest, przepraszam, ale wręcz świętokradztwem. Jak gazeta ma zareagować ad hoc? Przecież są opinie czytelników, są listy do redakcji. Telewizja robi coś takiego samego i bardzo ważne jest wykorzystywanie tego, że na przykład wszystkie programy, czy większość artykułów są w gazecie, na stronie gazety, na portalach. Czytelnicy reagują od razu, wchodzą w dyskusję z kimś, kto administruje to i tak dalej. Wszyscy mówią to ad hoc. To nie jest tylko dzwonienie do radia i mówienie na antenie o tym, co się mówi. Więc tutaj dla mnie to jest abstrakcyjne i naprawdę czuję się dotknięta jako przedstawiciel telewizji, że pani uważa, że tylko radio jest takie interaktywne.
Muszę się do tego odnieść, dlatego że ja nie porównywałam popularności radia i telewizji. Ja wiem, że to są kilka dobrych tysięcy osób, które posiadają profil telewizji bądź radia wśród stron ulubionych. Natomiast miałam na myśli coś zgoła innego. To, że jednak te media społecznościowe nie są, ja nie mówię o jakichś wybranych wpisach, tak, które rzeczywiście mogą wywołać dyskusję, natomiast media społecznościowe przez prasę, z tego co ja wiem i z tego co żeśmy badali, wykorzystywane są przede wszystkim jako RRS-y, czyli jako taki jeszcze jeden kanał przekazu tej informacji. Powiem tak, BBC, cztery kanały BBC posiadają 10-milionową popularność. Proszę mi wskazać u nas radio w Polsce, bądź telewizje, które wykorzystują media społecznościowe przede wszystkim do dialogu, bo ja nie mówię o tej liczbie, którą u nas najpopularniejszym radiem, które posiada swój profil na Facebooku, to jest Radio SK, tak? Tylko powiedzmy sobie szczerze, to nie jest kanał, który jest wykorzystywany do dialogu z odbiorcami tego radia. To tutaj przede wszystkim
miałam na myśli. Pani, nie zgodzę się. Radio RMF FM największe w Polsce ze względu na słuchalność wykorzystuje, znam tam dziennikarzy i oni bardzo często z komentarzy, chociażby na Facebooku czy na Twitterze, robią materiały. To jest chyba dowód na to.
Ja się całkowicie zgadzam i też potwierdzają to wyniki badań, iż dla dziennikarzy, przede wszystkim social media, przez dziennikarzy są wykorzystywane do inspiracji poszukiwania nowych tematów. I tego absolutnie nie wykluczam. Jako takie źródło wielu pomysłów. Tak więc ja tego absolutnie nie wykluczam. Natomiast może rzeczywiście w przypadku mediów ogólnopolskich dyskusja do wybranych audycji odbywa się w Twitterze czy na portalu Facebook. Natomiast jeśli zejdziemy troszeczkę niżej, w przypadku mediów regionalnych, to tam tej debaty nie ma. I miałam przede wszystkim tutaj debatę na myśli. Absolutnie nie umniejszam nic mediom ogólnopolskim i ich sposobowi wykorzystywania mediów społecznościowych, ponieważ robią co mogą, ale jeżeli znów porównamy do sytuacji innych krajów, to możemy tylko brać przykład. To miałam na myśli.
To też się ostatni raz już się z panią nie zgodzę i już naprawdę nie będę przeszkadzać w tej kwestii. Tak jak powiedziałam, oprócz tego, że reprezentuję tę telewizję ogólnopolską, to pracuję w lokalnych mediach na Podkarpaciu. Pracuję w dzienniku, jednym z największych na Podkarpaciu. Media lokalne bazują na próżności ludzi. One bardzo często pokazują ludzi, których nie pokażą media ogólnopolskie. I tam naprawdę wrzucić jakiś temat o kimś z malutkiej gminy, z małej wsi, tam jest ogromna dyskusja. Czasem jest kilkaset komentarzy tak naprawdę, gdzie bardzo rzadko, jest coś takiego w mediach ogólnopolskich. No to nawet nie wiem, czy media lokalne bardziej nie działają w strukturach mediów społecznościowych, aniżeli media ogólnopolskie.
Już ostatnia kwestia. Bardzo się cieszę, dlatego że proszę mi powiedzieć, o jakie media lokalne chodzi, dlatego że zazwyczaj uznaje się, iż media lokalne w Polsce to jest pięta achillesowa tych mediów, że właśnie nie wykorzystują możliwości, jakie daje internet. Jest wiele tytułów prasy lokalnej, ja nie mówię o dziennikach regionalnych, ale tytułów prasy lokalnej, która jest bardzo bliska odbiorcom, które nawet nie posiadają swoich własnych stron internetowych. Tak więc jeżeli media regionalne i lokalne wykorzystują media społecznościowe, bardzo dobrze. I proszę mi powiedzieć, jakie to są, bo powinny być podawane jako przykład tego, że można to robić.
Ich möchte auch noch auf Ihre Punkte eingehen und vielleicht, also ich finde es wichtig, die Brücke zu machen zwischen dem, dass Journalisten sich eigentlich in ihrer Professionalität zu erkennen geben, indem sie sagen, sie kommen als Journalist, sie führen ein Interview als Journalist und klar sagen, in welcher Funktion sie kommen. Das ist aber nicht immer möglich und das ist auch nicht immer ja, das Angemessene. Sie haben ein paar Punkte bereits angesprochen. Man könnte das noch ergänzen, beispielsweise durch manche auch aufzudeckende Missstände, zu rechtfertigende verdeckte Recherche, wo ich eben gerade nicht sage, dass ich Journalistin bin, um wirklich eine Wirklichkeit abzubilden, die ich ansonsten nicht abbilden könnte und wo ich für eine Allgemeinheit ansonsten weiterhin praktisch einen Missstand in Kauf nehmen würde. Also beispielsweise alles, was in den Bereich des investigativen Journalismus reingehört. Da gehört auch das, was Sie angesprochen haben, rein, der Informantenschutz und da gehört noch viel mehr und viel stärker rein, eben in Verbindung mit der digitalen Entwicklung, das Thema der Anonymisierung. Ob das jetzt Veröffentlichung ist unter Pseudonym, als Autorin, als Journalistin oder aber auch das Zulassen von anonymen User-Kommentaren. In Deutschland ist es so, dass der Presserat nach langem Mühen, also es sollte eigentlich im Herbst vergangenen Jahres nach einer einjährigen Arbeit in einem Arbeitskreis schon fertig sein, ist aber jetzt erst im März fertig geworden, eine neue Online-Richtlinie, wo zum Beispiel dann auch als Handlungsempfehlung gesagt wird, dass unter Pseudonym veröffentlichte Online-Nutzerbeiträge auch als Leserbrief in einer Printausgabe veröffentlicht werden können, wenn auf die Quelle hingewiesen wird, also dass das eben aus einer bestimmten Online, aus einem bestimmten Online-Kontext herauskommt. Damit ist an der Stelle als ein Beispiel Rechnung getragen, dass sich durch das Internet bezogen auf Anonymisierung auch neue Entwicklungen ergeben haben, die einfach auch neue Reaktionen erfordern. Früher war es so, dass man jeden Leserbrief, der anonym in eine Redaktion gekommen ist, in den Papierkorb geworfen hat. Und durch das Internet hat man auch eben teilweise Vorteile von Anonymisierung gesehen. Beispielsweise, wenn ich mich in einer Selbsthilfegruppe äußern möchte, dann ist es oft klüger, das unter einem Kunstnamen zu machen, als dass ich das unter einem Klarnamen mache. Und sowas kann jetzt dann beispielsweise auch auf die Art und Weise dann nun wirklich verwendet werden. Das finde ich ist jetzt so ein Beispiel dafür, dass man eigentlich viel stärker noch diesen Entwicklungen bezogen auf neue Medien, und neue Medien sind eben nicht nur die sozialen Medien, denn Rechnung tragen kann, beispielsweise auch über Handlungsempfehlungen, die man Journalisten an die Hand gibt. Und noch ein Punkt, Verifizierung. Als Journalist war man schon immer dazu angehalten, zu verifizieren und mindestens eine zweite Quelle, idealerweise noch mehrere Quellen heranzuziehen. Das Stichwort falsifizieren habe ich vorhin schon gegeben. Und es gibt natürlich jetzt infolge der Digitalisierung noch wieder neue Anforderungen, auch eine technische Verifizierung. Es gibt ein wunderbares Handbook, Verification Handbook, wo ganz viele einfach anzuwendende Tools drin sind, wie ich zum Beispiel rausfinden kann, ob ein Foto, das mir geschickt worden ist, wirklich an dem Ort gemacht worden ist, an dem es angeblich gemacht worden sein soll. Das ist nur ein ganz einfaches Beispiel dafür. Also man muss da schon jetzt eben auch auf der digitalen Ebene noch anders verifizieren lernen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem wir vorhin schon mal waren. Dieser Medienwandel ist nicht nur irreversibel, sondern es ist auch unumkehrbar die Forderung, dass das systematisch in die Ausbildung mit einbezogen wird. Dass man sowas einfach grundständig lernt, wie man viele andere Sachen eben auch grundständig lernen muss.
Mhm. Hm? Darf ich ein bisschen was ergänzen? Alles richtig, weil ich bin auch Ausbilder, ich bin in der Volontärskommission des Norddeutschen Rundfunks und ich glaube, man kann das so ein bisschen jetzt auch zusammenfassen. Die Grundregeln des Journalismus gelten für alle Ausspielformen. Egal ob Radio, egal ob Agentur, egal ob Fernsehen oder online. Meine These ist, dass es für Sie, Jüngeren, viel anspruchsvoller sein wird, als noch für mich, der ich der Generation der über 60-Jährigen angehöre, dort zu spielen, dort auch zu schauen, was machen diese neuen Medien mit mir und wie kann ich das für meinen Beruf einsetzen. Es ist anspruchsvoller, weil vielfältiger, weil ein dynamischer Prozess in Gang gesetzt worden ist. Ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die dynamisch jetzt bei Facebook sind. Meine Nichten und Neffen sind alle schon ganz woanders, bei WhatsApp oder bei Telegram oder bei Instagram oder anderswo. WhatsApp ist in Deutschland zurzeit das am meisten genutzte Netzwerk für junge Menschen. Auf der anderen Seite gibt es ein kleines Beispiel aus der ganz, ganz jüngsten Geschichte. Vor 3 Wochen gab es einen Tornado in Bützow, hier im Nachbarland, Mecklenburg-Vorpommern, mit verheerenden Zerstörungen in diesem Ort. Wir als Radio und auch die Zeitungen haben das vor allen Dingen erstmal über Social Media erfahren, indem dort Bilder hineingestellt worden sind von Leuten, die ihr Handy hochgehalten haben, die einen kleinen Film gedreht haben und damit dann die Redaktionen erst einmal auch beliefert haben. Also es ist schon wichtig, auch ein Netzwerk zu haben als Redaktion, wo man mit solchen Dingen umgeht. Anspruchsvoll für Sie alle wird es sein, zu gucken, ist das authentisches Material, wo kommt es her, und anspruchsvoll wird es auch sein, das selber zu verifizieren oder zu falsifizieren. Das ist für Sie viel schwieriger, als es für uns der Fall noch war in Zeiten der linearen Medien.
An der Stelle würde ich widersprechen, man muss es einfach lernen.
Oder man muss es lernen, ja.
Piotrek Słowiński, jestem dziennikarzem Radia Wrocław z Dolnego Śląska, podobnie jak koleżanka z Podkarpacia, jestem dziennikarzem z pierwszej linii, czyli poszukujemy informacji na Facebooku, Twitterze, Wykopie, różnych innych miejscach. Mamy też mnóstwo informatorów i tysiące ludzi, do których mamy telefony. Na samym końcu, po pozyskaniu informacji gdziekolwiek i skądkolwiek, dzwonimy, jedziemy i spotykamy się twarzą w twarz z tym naszym bohaterem. I obojętnie, czy to jest człowiek, który przez rozmowę z nami może wylecieć z pracy, czy ktoś, kogo dotknęło tornado i jedziemy mu pomóc. Nie możemy być jak ci mieszkańcy wszędzie, to jest naturalne. Dlatego korzystamy z tych źródeł. Weryfikacja informacji, którą znajdziemy w sieci, to podstawa. I tu było dużo słów o tym, jak to robić, ale są dwie rzeczy. No tak naprawdę, używać rozumu i być nieufnym w stosunku do źródeł. Tyle. Dzięki.
Ja sądzę, że powoli zaczynamy dotykać tego drugiego obszaru naszej dyskusji, mianowicie zagadnień związanych właśnie z etyką. I dowodem na to, że ona budzi wciąż kontrowersje, jest to, o czym ja powiedziałam, o tym, że są 3 sposoby na przejrzystość informacji, co wywołało tutaj też, no jakby inaczej postrzegają to młodzi dziennikarze. Właśnie, co z tą etyką? Ponieważ gdybyśmy byli przyzwoici, w ogóle nie trzeba byłoby mówić o etyce. A jednak mimo wszystko musimy o niej mówić w kontekście funkcjonowania dziennikarstwa w internecie. Z panią profesor wcześniej dyskutowałyśmy na ten temat i pojawiają się 2 pytania. Czy stare zasady etyki w nowym dziennikarstwie, czy jednak ustanowienie nowego kodeksu dziennikarskiego, ponieważ mamy nowe dziennikarstwo. I to jest właśnie to pytanie. Tak więc co robimy z tymi z zasadami etyki?
Also aus meiner Warte heraus Antwort ganz klar, so ähnlich wie auch im vorherigen Bereich. Der Medienwandel stellt uns vor neue Herausforderungen. Das verlangt Anpassungen an bestimmten Stellen, Erweiterungen an bestimmten Stellen. Aber also die Grundlagen der Ethik sind letzten Endes in der klassischen Philosophie zu suchen. Dann den Überlegungen von letzten Endes Philosophen und Ethikern wie Immanuel Kant, wie John Stuart Mill, wie John Rawls und wer auch immer. Und letztendlich dann auch auf die berufspraktische Ebene heruntergebrochen von wiederum anderen Personen. Und dieser lange Weg zeigt schon, dass das etwas ist, das ist tief eigentlich in unseren philosophischen Überzeugungen, in unseren Denkgebäuden verankert. Und das erhält jetzt einfach neue Facetten. Und man kann da auch ein paar Beispiele wieder nennen. Ich habe vorher schon, da habe ich es allerdings nicht ausgeführt, auf die Frage, auf die eigentlich kleine Frage hingewiesen, inwiefern kann man Bilder aus Social Media, aus Facebook-Profilen und so weiter einfach abgreifen. Denn man könnte ja jetzt argumentieren, das ist öffentlicher Raum und alles, was im öffentlichen Raum passiert, kann man grundsätzlich auch massenmedial öffentlich machen. Da gibt es jetzt keine Verbotsbereiche, sondern im Grunde mittlerweile so eine Handlungseinigung darauf, dass man sagt, es kommt drauf an, ob ein Bild in einer privaten Intention irgendwo eingestellt ist. Und wenn es in einer privaten Intention wo eingestellt ist, dann ist es auch, wenn es in einem elektronischen und unter bestimmten Bedingungen auch öffentlichen Raum verfügbar ist, dann ist es eigentlich nicht statthaft, das ohne Genehmigung dann einfach sich herauszuholen. Das wäre so ähnlich, als ob man sich erlauben würde, in ein Haus einzusteigen und aus dem Fotoalbum dort ein Bild rauszureißen und das dann in der Zeitung zu veröffentlichen. Da kommt jeder auf die Idee, dass das irgendwie nicht ganz richtig sein kann. Und ähnlich ist es auch nicht in der Ordnung, wenn man sich im sozialen Netz so bedient, als wäre das alles vom Prinzip her für die Öffentlichkeit zugänglich. Vielleicht wird es noch klarer, wenn ich noch ein Zwischenbeispiel mache. Das ist ein Fall, der vor allen Dingen in der Schweiz für sehr viel Diskussionen gesorgt hat. Ein sehr bekannter Autor, nicht nur in der Schweiz bekannt, aber vor allen Dingen in der Schweiz bekannt, Martin Suter, hat seinen Sohn verloren. Der hat sich einem Essensbissen so verschluckt, dass er gestorben ist. Und er hat dieses Kind begraben und die haben ein Bild dieses Jungen auf dieses Grab gestellt. Und dann ist ein Medium hergegangen und hat ein Bild gemacht, ein Foto gemacht von diesem Grab mit der Begründung, Friedhof ist ja öffentlicher Raum. Suter hat daraufhin Beschwerde beim Schweizerischen Presserat eingereicht und hat Recht bekommen, einfach mit der Begründung, er habe auch nicht die Medien zu der Beerdigung dieses Sohnes eingeladen. Das sei etwas, das hat nichts mit seiner schriftstellerischen Arbeit zu tun. Und insofern ist, obwohl ein Friedhof ein öffentlicher Raum ist, dieses Grab im Grunde genommen ein privater Bereich inmitten eines öffentlichen Raums. Und ähnlich kann man das eben übertragen auf die sozialen Medien. Mich würde interessieren an der Stelle, inwiefern der polnische Pressekodex hier in einer vielleicht auch Entwicklung ist, was diese Orientierung auf an dem Beispiel jetzt auf neue Medien anlangt.
Obowiązujący w Polsce dokument dotyczący etyki mediów, to jest karta etyki mediów, on się nie zmienia od wielu lat i on ma charakter bardzo ogólny i te pewne zasady, które funkcjonują w polskim kodeksie prasowym, one również pojawiają się w kodeksie mediów niemieckich. Natomiast istnieją pewne wewnętrzne zapisy tworzone w redakcjach, gdzie mamy już konkretną instrukcję dotyczącą tego, jak mają sobie radzić dziennikarze w nowych mediach. Podam przykład TVN-u, który w momencie opublikowania na swoim prywatnym profilu na Facebooku przez dziennikarza, który relacjonował wydarzenia stadionowe na Ukrainie, mistrzostwa, tak, świata w piłce nożnej, opublikował pewne zdjęcia, które nie spodobały się szeroko rozumianej opinii publicznej. Te zdjęcia miały charakter bardzo prywatny. I wówczas ustanowiono pewien wewnętrzny kodeks, który funkcjonuje w TVN-ie, gdzie jasno jest napisane, iż w sieci na Facebooku, na Twitterze nie przestajemy być dziennikarzami. Nie publikuj w sieci informacji lub opinii, którymi nie podzieliłbyś się na antenie. Z namysłem polecaj i dodawaj posty, linki do stron i multimedia. Z rozwagą akceptuj zaproszenia. Weź pod uwagę, że wszystko to, co jest zamieszczane w sieci, może stać się publiczne. czyli de facto zniknęła ta granica pomiędzy profilem publicznym a profilem prywatnym danego dziennikarza. Te regulacje dotyczące tego, jak dziennikarze mają sobie radzić w mediach, one mają przede wszystkim taki charakter samoregulacji. To sami wydawcy wewnętrznie ustalają swój własny kodeks postępowania w mediach społecznościowych na przykład.
Wobei da ja nichts dagegen spricht. Also wenn man es von der Kaskade her sieht, dann hat man eben, ich habe das vorhin schon erwähnt, die Philosophie, dann hat man die Ansätze der Ethiker, darauf die Ansätze der Berufsethiker und dann die Handlungsempfehlungen, die ein Pressekodex vorsieht, die ja relativ weit gefasst sein müssen und die dann jede Redaktion dann nochmals speziell präzisieren kann auf ihren jeweiligen redaktionellen Stil zugeschnitten, der im einen Medium ein sehr boulevardesker Stil sein kann und im anderen Medium ein eher auf Fach- und Sachthemen orientierter oder, wie man so gern sagt, der Begriff ist schwierig, Quality-Stil dann sein kann. Weil es kann auch einen qualitätsgetriebenen Boulevardjournalismus geben. Deswegen sage ich also, der Begriff ist schwierig. Ich möchte an der Stelle, wo es jetzt um ethische Verortung geht mit Bezug auf digitalen Medienwandel, noch auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar Rechercheethik muss jetzt noch ganz notwendig ausgeweitet werden auf eine Empfehlung, wie man denn eigentlich mit Big Data umgehen kann, wie man mit Informantenschutz jetzt unter den bekannt gewordenen neuen Verhältnissen umgehen kann und wie man eben mit auch versteckter Recherche in Datensätzen umgehen kann. Das sind im Grunde genommen auch Bereiche, die wir kennen, die nur jetzt andere Dimensionen erhalten haben. Also Big Data beispielsweise, da gab es jetzt einige großartige Recherchen, beispielsweise über Geldbewegungen irgendwo nach Übersee, ist bekannt geworden unter dem Stichwort Offshore Leaks. Ich möchte jetzt auf die Recherche als solche nicht genauer eingehen, sondern nur auf zwei kritische Punkte. Da sind unfassbare Datenmengen dann eruiert worden und in dieser Verbindung sind natürlich auch Bankdaten von Journalisten angesehen worden von Leuten, die also nicht irgendwelche merkwürdigen Dinge gemacht haben. Und da stellt sich dann nachher die Frage, was mache ich mit den Daten? Wie bringe ich die Daten wieder so zum Verschwinden, dass dann nicht irgendjemand dann zu irgendeinem Zeitpunkt Missbrauch damit betreibt? Oder wer kommt an diese Daten ran? Es gab dann eben Recherchegemeinschaften von Redaktionen, unter anderem der NDR war beteiligt, die Süddeutsche Zeitung. Es gibt aber dann natürlich Redaktionen, die sagen, ja, wir würden aber eigentlich auch gerne und die erhalten dann beispielsweise keinen Zugang zu solchen Daten und man könnte jetzt dann da sagen, ja, mit welcher Legitimation beansprucht dann ein Teil der Journalisten diese Daten? Oder man sagt, ja gut, ist ja kein Problem. Es war ja sonst auch schon immer so, dass eine Redaktion irgendwelches zugespieltes Material nicht erstmal auf dem Marktplatz ausgestellt hat und dann gefragt hat, wer macht mit wem recherchieren wir jetzt gemeinsam. Das sind so Beispiele dafür, dass man da einfach neue Dinge auch regeln muss, auch weil die Strukturen der Unternehmen andere sind. Der Norddeutsche Rundfunk ist ein öffentlich-rechtlich strukturiertes Medium. Die Süddeutsche Zeitung ist letzten Endes ein Privatunternehmen. Also inwiefern verschieben sich dann da auch an der Stelle bestimmte Verhältnisse, die man regeln muss. Und das sind eben auch so Punkte, wo meiner Auffassung nach einfach eine Präzisierung in einen Pressekodex rein muss, beziehungsweise einfach noch etwas dann in eine Aufzählung mit rein muss. Dass also zur verdeckten Recherche beispielsweise auch dazugehört, unter genau den gleichen sehr engen Gründen heraus erlaubt zu bekommen, dass man sich in Datensätze einhackt. Das kann ganz genauso berechtigt sein, wie es berechtigt sein kann, mit verdeckter Kamera irgendwo Filmaufnahmen zu machen, wenn es eben bestimmte Missstände aufzudecken gilt, die ansonsten für einen großen Teil einer Allgemeinheit sehr von Nachteil wären und insofern von öffentlichem Interesse sind. Also das sind ein paar Bereiche, wo man sicher auch einfach im Vorhinein bestimmte Überlegungen machen sollte und die dann kodifiziert. Nicht deswegen kodifiziert, weil ich eine absolut regelungswütige Person wäre, das war ich noch gar nie, sondern regelungswütig deswegen an der Stelle, weil sie in der aktuellen Situation oft nicht in der Lage sind, jetzt erstmal sich hinzusetzen und zu überlegen, was heißt das denn? Und machen wir mal eine Klausurtagung dazu und denken erstmal ausführlich nach. Das heißt, es ist besser, wenn ich mir sowas im Voraus genau überlege, was sind denn da die Zusammenhänge, wie passt das zusammen und dann entsprechend reagieren kann, wenn es in der akuten Situation dann rasch gehen muss.
Pani profesor poruszyła kwestię związaną z big datą, czyli z dziennikarstwem danych. Na ile ten sposób, na ile wykorzystywanie takich dużych zbiorów informacji jest popularne w Niemczech? Dlatego, że w Polsce, patrzę na panią, może znów powie, że nie, ale jest to dopiero chyba taki proces raczkujący. Big Data, portal stworzony przez wydawnictwo Agora, jest dostępny tylko i wyłącznie dla prenumeratorów dostępności do treści w internecie Gazety Wyborczej, jest wykorzystywane jedynie przez 30 tysięcy osób. Big Data, czyli taka duża baza danych wykorzystywana przez dziennikarzy, zmienia nam model funkcjonowania tego dziennikarstwa. Dziennikarz tradycyjny dotychczas poszukiwał informacji i tworzył narrację. Obecnie dziennikarz tak zwany bazodanowy korzysta z dostępnych informacji. Tak więc pojawia się pytanie, na ile te treści też, które będą tworzone przez dziennikarzy, odpowiadają, te treści de facto odpowiadają tylko i wyłącznie na zapotrzebowania widzów czy czytelników. Treść jest dostosowywana do wyników odsłon i wiadomości i wyszukiwań ze strony. Tak więc pytanie, na ile czerpanie informacji z takich dużych baz danych pozwoli dziennikarzowi de facto opisywać rzeczywistość, która jest ważna z punktu widzenia odbiorcy, a na ile będą to informacje, których tylko i wyłącznie ten odbiorca będzie oczekiwał.
Mogę wejść do słowa?
Tak.
Wejdę w słowo, bo to jest tak, jako praktycy to oczywiście, że korzystamy z wielkich zbiorów danych. Korzystamy ze zbiorów danych, nie potrzebujemy do tego Gazety Wyborczej. Są uniwersytety, są światowe organizacje, które dysponują danymi, są urzędy statystyczne wreszcie i to nie tylko polskie. Czerpiemy z tego dwoma rękoma. Jedyne co, to trzeba się do tego przygotować. Dziennikarz musi mieć narzędzia, umiejętności, może skończyć odpowiednie studia, albo nie dziennikarskie, tylko jakieś inne, ekonomiczne, gdzie się uczy statystyki, żeby sobie czerpać z tych narzędzi i przetwarzać je na informacje potrzebne dla widza, słuchacza, czytelnika. Oczywiście dziennikarze od dawna korzystają ze zbiorów, dużych, małych i średnich. I chciałem jeszcze nawiązać, zbiory i etyka. Wyobraźmy sobie sytuację, spada samolot, ginie dziecko znanego człowieka. Dzisiaj sprawdzamy, rodzina nie chce się wypowiadać, sprawdzamy na Facebooku na przykład krąg jego znajomych i próbujemy do kogoś dotrzeć, żeby zapytać ich o opinię, że to straszne, że coś się wydarzyło. Tak robimy dzisiaj. 20 lat temu jechaliśmy na wioskę, gdzie ta rodzina mieszka i pytaliśmy sąsiadów. W istocie nie ma różnicy, różne jest narzędzie, wyłącznie narzędzie. Praca jest ta sama. Dzięki.
O. Ich möchte zunächst mal zum ersten Teil noch, also ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Big Data verstanden als praktisch Datenjournalismus und damit als die Perspektive, dass man aus Datensätzen Geschichten entwickelt. Da stimme ich völlig zu. Das verlangt, dass auf der einen Seite Journalisten bestimmte Fähigkeiten haben und es verlangt nicht, dass ein Journalist jetzt zu einem IT-Experten wird. Aber er muss in der Lage sein, einem IT-Experten zu erklären, was er denn eigentlich rausfinden soll. Das heißt, er muss das Grundprinzip verstanden haben und der Journalist muss in der Lage sein, die Geschichte in einem Datensatz zu erkennen. Das wiederum ist etwas, wo der IT-Experte an seine Grenzen kommt. Das, was ich vorher angesprochen habe, war aber noch ein Schritt weiter, also nicht nur der reine Datenjournalismus, wo man Daten, ja, wo man Geschichten in ja, großen Datensätzen dann entdeckt und erzählen kann, die man vorher in ungefähr 100 Aktenordnern verpackt erhalten hätte, sondern diese Geschichte mit Offshore-Leaks, da ging es darum, dass die Daten zugespielt worden sind oder dass man teilweise mit bestimmter forensischer Software Daten auswerten kann, also praktisch einen investigativen Datenjournalismus dann betreiben kann. Sie haben da noch jetzt gerade eben hingewiesen auf die Frage mit der Recherche dann in Datensätzen, wenn dann irgendwie ein Unglück passiert. Also jüngste Erfahrung bezogen auf German Wings, also das war überhaupt nicht so, dass man genau deswegen dann hätte mehr Zurückhaltung geübt, sondern es war teilweise eher garstig, wie wenig Zurückhaltung dann tatsächlich geübt worden ist, in dem, wie man an ja, insbesondere Angehörige herangegangen ist und wie teilweise auch ja, dumm man dann vorgegangen ist. Ich möchte einfach ein Beispiel machen, da ist, und das ist eben nicht nur der Boulevard, sondern das waren britische Nicht-Boulevard-Medien, mehr sage ich jetzt mal lieber nicht, britische Nicht-Boulevard-Medien, da ging ein Reporter her und war bei einem Mitglied des Segelflugvereins, in dem dieser Pilot, der die Maschine zum Absturz gebracht haben soll, dem dieser Pilot Mitglied war. Er fragt, Frage 1, ob er ihn kennt. Dieser Mensch sagt nein. Frage 2, wie war er denn? Und das sind so Beispiele dafür, man geht dann einen Menschen ran und eigentlich gibt es überhaupt nichts, was man da zu erzählen hat. Sie hatten sich gemeldet.
Tak, ja się chciałam jeszcze odnieść do tego, co pani... Zgadzam się z kolegą w 100%, ma rację w kwestii wykorzystywania baz danych. Wszyscy to robią zawsze, zmieniły się czasy, więc zmieniły się po prostu bazy danych. Ale względem etyki muszę się z paniami nie zgodzić. Tak naprawdę dla mnie wykorzystanie zdjęcia z Facebooka jest czymś naturalnym. Zamieszczając zdjęcie na Facebooku, zamieszczając zdjęcie na Twitterze, zgadzamy się na to, dajmy społeczne przyzwolenie. Tak możecie na mnie patrzeć i to wykorzystać. To są publiczne profile. Często jesteśmy tam jako dziennikarze, gdzie nas nie zapraszają. Sprawca wypadku też nie chce, żeby fotografowano go i pokazywano miejsce wypadku. Czy to jest źle, że pokazaliśmy pilota, który zabił ileś osób w Niemczech? Cieszę się, że takiego mordercę pokazano go z nazwiska. Nie brońmy takich ludzi. Nie brońmy kierowców, którzy jeżdżą po pijanemu. Pokazałbym ich wszystkich. Z przyjemnością pokazuję ludzi z twarzy, którzy są źli. Telewizja daje to możliwość, że mogę ich wypikselować w gazecie również, czy nałożyć pasek na oczy. W życiu nie... proszę?
Sorry.
Można wypikselować...
Bitte, alles was gesprochen wird, sonst verstehe ich es gar nicht.
Wypikselowanie jest całkiem w porządku, ale jeżeli wyciąłem to zdjęcie z Facebooka, nie uważam, że zrobiłam coś złego. Zamieszczając, ja jako dziennikarz też liczę się z tym, że wszyscy patrzą na mój profil trochę pod tym kątem. Nic tam nie zamieszczam, co mogłoby jakoś obciążyć redakcję, czy nie jest z polityką redakcji, ale pracując tak, zgodziłam się na to. Cieszę się, że pokazujemy kogoś takiego. Jeżeli ma pani konto na Facebooku i po pijanemu zabije pani 6 osób, przepraszam, tego abstrahuję, to taka po prostu sytuacja, zabije pani 6 osób na ulicy, ucieknie pani z miejsca wypadku, to źle, że pokażemy panią? To przestrzeżenie, żeby pokazać, że trzeba na panią uważać, a może ewentualnie znaleźć. Więc uważam, że powinniśmy to wykorzystywać i Facebook jest taką ogromną, współczesną bazą danych. Gdzie pani chodziła do szkoły, gdzie się pani uczyła, co pani robi? To wszystko. Jeżeli to nie jest etyczne, trudno, ale dziennikarstwo dzisiaj nie może być etyczne. Co z tego, że mamy 150 kodeksów etycznych, każda redakcja ma swój. W etyce jest najważniejszy zdrowy rozsądek i zdrowe podejście do tematu. Jak mam komuś zaszkodzić, to zaszkodzę pokazaniem go samym. A jeżeli nie, a robimy coś innego, to nie zaszkodzę. Żaden kodeks tutaj, nauczenie się 150 kodeksów na pamięć nic nie da. To trzeba po prostu czuć i tyle.
Chciałem tylko zapytać panią o dwie rzeczy. Czy nie wystarczy zwykła przyzwoitość, to raz, a po drugie, a co będzie, jak pani się pomyli?
Pan mnie pyta? Tak, właśnie mówię, że zwykła przyzwoitość wystarcza, właśnie powiedziałam to przed sekundą. Na nic te wszystkie kodeksy, które używamy.
Ale przepraszam, pani wydaje w tym momencie wyrok. Środki przekazu to jest także broń masowego rażenia. Tak się potem nie daje cofnąć. Jest to bardzo trudno zrobić. Dziennikarz powinien się za każdym razem zastanowić, czy rzeczywiście już może.
Ja nie rozumiem pytania. W jakiej kwestii pan tutaj pyta? Bo...
Próbuje pani zdecydować, czy tego człowieka już można pokazać w interesie społecznym. I pani zdecydowała, że tak, bo on kiedyś umieścił swoje zdjęcie na Facebooku.
Tak, dzisiaj pokazać można wszystkich. Ja uważam, że pokazać można wszystkich. Nie ma tutaj... Jeżeli nie jest pan osobą publiczną, zamarzymy panu twarz. Jeżeli pan jest osobą publiczną i umieścił pan zdjęcie w internecie, a ja tego nie mam, pokażę panu. Takie są dzisiejsze media. No, tutaj nie ma jakiejś odpowiedzi.
Tak, one może i takie są, ale to jeszcze nie znaczy, że są dobre.
Ja nie powiedziałam, że są dobre, ale takie są. Żyjemy w takich czasach, pracujemy w takich mediach.
Jedna uwaga. Tak się składa, że zdjęcia na Facebooku są chronione prawami i tak nie można ich po prostu brać na swój profil, niestety. Jeśli chodzi o YouTube, to tam licencja otwarta pozwala każdemu użyć, ale też każde obejrzenie tego filmu napędza stronę autora, czyli ono się tak naprawdę wyświetla na stronie twórcy. Z Facebookiem jest trochę inaczej i te zdjęcia są obarczone i prawami autorskimi, i również na profilu kogoś, kto nie schował się, ma profil publiczny, one też są chronione, więc przestrzegam przed braniem ich tak po prostu do własnych publikacji. To się może skończyć procesem karnym, tak po prostu.
Michał Urbas, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie. Ja myślę, że dr Wiśniewski chciał przekazać taką refleksję, żebyśmy jako dziennikarze unikali samosądów i osądów, tak, żebyśmy jednak przestrzegali elementarnej zasady zdrowego rozsądku, a przede wszystkim państwa prawa. Tak. No, żyjemy w świecie, przynajmniej jeszcze w Polsce obowiązuje prawo prasowe, obowiązują inne rozporządzenia czy ustawy, żebyśmy jednak tego przestrzegali, tak, i zachowali tutaj ten zdrowy rozsądek. Tak, media społecznościowe, fajnie, wszystko jest dozwolone, ale nie tłuczmy tak. No takiej rąbanki, przepraszam za kolokwializm, ale... No, dziękuję.
Spróbuję jeszcze obronić koleżankę. Nie chodziło tutaj o to, żeby pokazywać wszystkich, jak mamy tylko, nie wiem, ktoś napisał na Twitterze, że ktoś jest złodziejem, tak? I że zaraz dajemy jego zdjęcie i oto złodziej. To nie tak, oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, że w jakimś sensie dziennikarze muszą być bezwzględni, inaczej nasza praca traci rację bytu. Znaczy nie będziemy w stanie się przebić nie tylko z publikacją informacji, ale z dotarciem do niej. To jest często przykra część tej pracy, kiedy trzeba stanąć twarzą w twarz, nie wiem, z ofiarami tragedii i z nimi rozmawiać. To naprawdę nie jest łatwe. I o tym, myślę, koleżanka mówiła, a to tak wybrzmiało, jakbyśmy tu wszystkich chcieli rębać, równać i publikować ze zdjęciami w klubie z Zordo, czyli z paskiem na czoło. To nie tak.
Zum einen, also ich bin der festen Überzeugung, dass Medienethik nichts damit zu tun hat, dass man hier eine Predigtlehre verkündet und dass man hier sagt, ja, also glaubt an das Gute im Menschen und behandelt alle pfleglich und seid nett. Ganz im Gegenteil. Als Journalisten haben wir eine ganz große Verantwortung, auch Dinge öffentlich zu machen, die wehtun. Aber nicht einfach so, sondern orientiert an bestimmten Richtlinien, und zwar deswegen orientiert an bestimmten Richtlinien, weil es wichtig ist, dass man sich auch nachher noch, wenn man dann plötzlich mitkriegt, was eine Veröffentlichung an Folgen hat, dass man sich auch nachher noch für die Art, wie man etwas veröffentlicht hat, dann nicht schämen muss, sondern dass man da völlig dahinter steht. Und es gibt sehr viel Graubereiche da dazwischen. Wenn man jetzt bei diesem Namen dieses Piloten bleibt, dann kommt es drauf an. Ich kann abwägen und kann sagen, es gibt gute Gründe, diesen Namen zum bestimmten Zeitpunkt noch nicht zu nennen. Möglicherweise war er es gar nicht. Am Anfang war es auch so, dass zweierlei Bilder von ihm im Netz kursiert sind. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Suizid, und bei Suizid wird einem eine sehr, sehr zurückhaltende Berichterstattung empfohlen, weil Suizid eben auch unklar ist von den Effekten. Auf den einen wirkt so, als müsste er sich auch umbringen, auf den anderen wirkt so, als würde eine Berichterstattung abhalten. Deswegen hat man gesagt, also bei Suizid eher eine zurückhaltende Berichterstattung. Gelange ich aber zur Überzeugung, das war Massenmord, da hat einer kaltblütig gehandelt, dann kann ich aus guten Gründen heraus rechtfertigen, dass ich dieses Bild und dass ich diesen Namen bringe. Gehe ich andererseits dann wiederum davon aus, dass es sich um jemanden handelt, der einfach psychisch krank war, der mehrere Psychiater versucht hat, um Hilfe zu bitten und dem das alles misslungen ist, dann würde ich mir wieder überlegen, ja, das ist jemand, der ist in einer extremen Situation, ich würde es deswegen dann eher lassen. Oder ich würde es lassen mit Blick auf die Familie des Opfers, oder ich würde es anders berichten. Für alles, für das Berichten, wie für das Zurückhalten berichten, kann es gute Gründe geben. Das Anliegen ist das, sich sowas vor der Veröffentlichung zu überlegen und nicht zunächst mal rauszugehen mit allem und dann danach dann zu überlegen, was habe ich denn jetzt eigentlich da damit gemacht? Und das ist für mich nicht ein Zeichen von irgendwelchem Kuschelkurs im Journalismus, sondern von journalistischer Professionalität. Und dann kann ich auch anschließend hart zu dem stehen, was ich öffentlich zumute und was ich öffentlich gemacht habe. Das ist für mich das Hauptanliegen, diese Abwägung vorher zu machen, um nachher wirklich gerade dazustehen.
Kleine Ergänzung, das wird natürlich immer schwieriger, weil der Konkurrenzdruck enorm ist. Und was ich vorhin sagte, fast jeder hat irgendwo ein Handy oder hat irgendwie Bilder. Und dann gerät eine Redaktion auch ganz stark unter Druck. Warum habt ihr das nicht, was die anderen schon haben? Alles richtig, was Sie sagen. Nur mal aus der Praxis heraus, glaube ich, wird jeder von denjenigen, die aktiv journalistisch hier sind, auch diesen Aspekt in seinen Erfahrungsschatz mit hineinnehmen.
Ich möchte es gern umdrehen, weil Sie haben genau recht damit und einen weiteren wunden Punkt getroffen. Wir sind jetzt in einer Situation, wo das Publikum nicht mehr einfach nur empfängt, sondern es ist teilweise sehr wohl als Sender aktiv. Und das, was wir hier machen, macht das Publikum in Anführungszeichen gesetzt sehr, sehr selten. Da findet diese Reflexion nicht statt, weil es ja gar nicht als irgendwie jetzt eine Professionsethik gilt. Und ich bin der Auffassung, dass man, sei es über ein Schulfach, über was auch immer, dafür Sorge tragen muss, dass Menschen, die publizieren, auch wenn sie nicht Journalisten sind, mindestens ein Grundwissen darüber haben, was sie anrichten können, wenn sie damit bestimmten Dingen in die Öffentlichkeit geraten. Also es war jetzt auch wieder ein Beispiel aus Deutschland, nach einem Amoklauf sind dann mehrere Bilder eines Menschen kursiert, von denen natürlich nur eines zugetroffen hat, die alle denselben Namen gehabt haben. Und wenn man sich vorstellt, was da passieren kann, wenn da dann der Falsche von irgendeiner wütenden Menge dann aufgegriffen wird, und das war eben auch so eine Information, die nicht nur, aber teilweise über Zuschauer oder über Rezipienten dann verbreitet worden ist. Das ist so ein Beispiel dafür, dass da eben auch etwas mehr Wissen her muss. Und dann noch ein Bereich. Wir haben den journalistischen Bereich, es sind nämlich eben nicht nur die Journalisten, die da gefordert sind. Wir haben den Publikumsbereich, der ebenfalls wichtig ist, also Publikumsethik, Grundwissen haben, was richte ich denn eigentlich an und kann ich das von mir selber verantworten. Und dann noch einen dritten Bereich, das ist der Medienwirtschaftsbereich. Es erschreckt mich nachhaltig und immer und andauernd, dass die Wirtschaftsethik einen hohen Stellenwert hat in ganz vielen Branchen, nur nicht in der Medienbranche. In der Medienbranche ist es so, dass sich nicht alle, aber viele Medienunternehmen gar nichts dabei denken, wenn sie ihre Belegschaft und insbesondere ihre Redaktionen teilweise in prekäre Arbeitsverhältnisse stürzen. Das ist etwas, wo man sicher auch über einen gesellschaftlichen Diskurs ran müsste, dass so etwas einfach so nicht sein kann. Das ist ein Punkt, das können nicht Journalisten von sich aus besser machen und verändern. Da sind dann vor allen Dingen auch Medienmanager, Medienunternehmer gefragt.
Ja tutaj jeszcze odniosę się do przykładu, który podawała pani profesor German-Wings, ale pani profesor jednocześnie to było wydarzenie, które skutkowało wieloma negatywnymi przykładami stosowania etyki dziennikarskiej, ale jednocześnie można podać pozytywny przykład. Mianowicie telewizja ARD zdecydowała się jednak, że nie wyśle kamery do gimnazjum, do którego uczęszczały ofiary tego wydarzenia. Tak więc z jednej strony mamy pewne wydarzenie, które nam pokazuje, wskazuje na negatywne przykłady, ale z drugiej strony mamy początek poszukiwania właśnie tej etyki w takiej codziennej pracy dziennikarzy. I sądzę, że warto mówić o tym, co właśnie zrobiła telewizja publiczna w Niemczech. Jeszcze odnosząc się tutaj do wypowiedzi pani redaktor, no to należy stwierdzić, że punktem wyjścia do rozmowy o etyce jest zawsze jednostka jej przekonania. Że jednak ta granica tego, co jest etyczne dla dziennikarzy, powiedzmy tej starszej generacji, a tej nowszej jest już jednak czymś innym. Bo ja rozumiem tutaj intencje pani redaktor, ale jednak stwierdzenie, że dziennikarstwo nie może być etyczne, no jednak nie możemy się z nim zgodzić, jednak starajmy się... Z rozpędu to było. Dobrze, to w takim razie, cofam tutaj moje pytanie. Ale pojawia się zatem pytanie, wątpliwość. Skoro etyka wzbudza tak wiele kontrowersji, zarówno wśród samych dziennikarzy, jak i wśród samych odbiorców mediów, ponieważ przecież nie wszyscy czytamy Bilda i nie wszyscy czytamy Fakt i nie wszyscy chcemy takiego dziennikarstwa, to czy w szeroką dyskusję na temat tej etyki w dziennikarstwie właśnie nie powinni być włączeni sami odbiorcy mediów? O tyle, o ile podam Państwu przykład, w 2010 roku BBC, kiedy ustalała nowe wytyczne dla pracowników dotyczące tego, jak uprawiać to dziennikarstwo w dobie internetu, tworzenie tych zasad etycznych poddano publicznym konsultacjom. Nadesłano online 1700 odpowiedzi, 15 było wniosków pisemnie przesłanych do redakcji oraz 11 odpowiedzi ze strony różnego rodzaju grup interesów. W Polsce dyskusja na temat etyki dziennikarskiej toczy się ewentualnie medioznawcy dziennikarze i są to raczej zamknięte kręgi. Jak to wygląda w Niemczech i czy rzeczywiście ci odbiorcy nie powinni być uczestnikiem takiej szerokiej debaty?
Also meiner Auffassung nach wäre es dringend notwendig, das Publikum nun wirklich besser in diese Debatten mit einzubinden. Auf der systematischen Ebene ist es sicher so, dass das Beispiel, das Sie zitieren aus Großbritannien, ein Musterbeispiel ist. Das wäre ideal, das auf die Art und Weise zu machen. Es wird der Diskurs mittelbar geführt. Also wenn wir eben gerade bei diesem German Wings Beispiel bleiben, dann erwartet uns Anfang Juni mindestens mal eine Entscheidung des Deutschen Presserats. Denn es gibt ein Rekordaufkommen an Beschwerden. Es gab 430 Publikumsbeschwerden gegen die Art der Berichterstattung in diversen deutschen Medien über den German Wings Absturz. Und wohlgemerkt, der Deutsche Presserat verhandelt ausschließlich Beschwerden über Berichterstattung in Printmedien oder in Online-Plattformen, die quasi unter einem Printmediendach erscheinen, oder, das ist der dritte Fall, Online-Medien, die sich selber unter das Dach des Deutschen Presserats gestellt haben. Also da entsteht ein Diskurs, und dieser Diskurs, der ist auch bitter notwendig. Es gibt von Munich Digital, das ist ein Forschungsinstitut, gibt es eine Untersuchung ebenfalls der User-Kritik an diversen Berichterstattungsfacetten in neuen Medien, und da war, also die haben das eingeteilt in rote Balken für negativ, positiv, grün und gelb, ambivalent. Ich kann es jetzt hier nicht zeigen, es ist aber eigentlich auch egal, weil sie würden fast nur rot sehen. Also da ist eine sehr, sehr negative Meinung gegenüber der Art der Berichterstattung über den German Wings Absturz da. Das ist jetzt eigentlich zum zweiten Mal in der Massivität so. Das andere Thema, ich möchte das Thema jetzt nicht vertiefen, das war ja heute am Vormittag im Mittelpunkt gestanden, das war die Art, wie über die Ukraine-Krise berichtet worden ist. Da gab es in Deutschland auch sehr viel Gegenwind aus Teilen des Publikums heraus. Und damit schließt sich dann der Kreis. Es wäre absolut notwendig, das Publikum viel stärker in diesen Diskurs mit einzubinden. Warum entscheidet sich eine Redaktion, über etwas so und so zu berichten? Was sind denn da die Zugänge? Das würde sicher jeder Redaktion anstehen, da im Grunde genommen eine entsprechende, vielleicht auch Kolumne zu installieren, in der das, was in einer Redaktionskonferenz natürlich diskutiert wird, einfach dem Publikum zu vermitteln, um zu erläutern, wir machen das nicht einfach so, sondern das hat Hand und Fuß, weshalb wir das machen, und wir haben uns da sehr wohl etwas überlegt, und das schafft auch Vertrauen beim Publikum, wenn man sowas dann machen würde und das auf die Art und Weise systematisch mit auch in seine Arbeit und auch in seine Veröffentlichungen mit einbauen würde. Da möchte ich ein letztes Mal den Schlenker zur Ausbildung machen. Das gehört natürlich auch ganz stark in die journalistische Ausbildung mit rein. Ich habe aus einem anderen Grund heraus mal im deutschsprachigen Kontext recherchiert, in welchen Journalismusstudiengängen und Journalistenschulausbildungsgängen denn eigentlich Medienethik eine Rolle spielt. Und das ist also, das sind einzelne, also ganz wenige. Es kommt fast überall irgendwann mal vor, meistens so verkuddelt und verknuddelt mit ein bisschen Medienrecht, sodass da gar nicht irgendwie jetzt eine intensive Beschäftigung mit dem Thema der Fall ist. Im Grunde genommen kann man fast sagen, dass in den meisten Fällen wir uns heute hier länger damit befasst haben, als es in manchen Journalismusausbildungen in der gesamten Ausbildung der Fall ist. Und das ist natürlich etwas, das ist auch insofern verwegen, als dass ich überzeugt bin, dass ein verantwortungsbewusster und werteorientierter Journalismus derjenige ist, der sich auch am besten rechnet. Und das heißt, wenn ich das nicht weiß, dann höhle ich meine eigene Arbeitsgrundlage aus. Und das ist eigentlich fatal und das ist nur mittelbar in der Verantwortung derjenigen, die da studieren oder ausgebildet werden. Es ist vor allen Dingen in der Verantwortung jener, die die Lehrpläne an der Stelle dann zusammenstellen.
W takim razie zapraszamy niemieckich studentów do studiowania dziennikarstwa w Polsce, dlatego że my mamy w naszym programie studiów przedmiot, który jest związany z etyką funkcjonowania mediów. Proszę Państwa, czas nieubłaganie kończy się. Czas naszych dyskusji. Jest godzina 15:30. Proszono, aby trzymać się. Jest jeszcze jeden głos. Tak, oczywiście, proszę bardzo.
Bogdan Balicki, Uniwersytet Szczeciński. Zajmuję się teorią komunikacji i mediów. Nie jestem dziennikarzem, jestem odbiorcą, ale chętnie skonfrontuję mój pogląd na etykę mediów z tym, co Państwo mówicie tutaj, ponieważ kwestia etyki wydała mi się tutaj interesująca z teoretycznego punktu widzenia. Otóż moje podejście do komunikacji, które zresztą pożyczyłem od Niemców, jest systemowe. Pierwsza rzecz jest taka, że redakcja jako grupa wyłania się z danego społeczeństwa. Nie są to przypadkowi ludzie, są to ludzie wykształceni w określonych warstwach społecznych i startując do określonych mediów mają określone kompetencje społeczne. To jest pierwsze założenie. Drugie jest takie, że strukturalnym wyznacznikiem działania redakcji i mediów jako takich, zwłaszcza mediów działających w tak zwanym trybie pilnym, czyli tych mediów redagujących rzeczywistość na gorąco, mówi się, że te media rządzą się porządkiem aktualności. To znaczy ważne jest dla nich to, co jest aktualne, a nie to, co jest prawdziwe. To jest bardzo ważna różnica. Teraz, co to jest aktualność? To jest pojęcie, które zaczerpnąłem ze słownika teorii mediów Mertena i Weisenberga. I to pojęcie mówi, że o aktualności jako czynniku kształtującym pracę redakcji decyduje po pierwsze odstęp czasowy wydarzenia od relacji, możliwie jak najkrótszy, preferowany jest live show. Aspekt rzeczowy, czyli na ile dane wydarzenie jest zaskakujące oraz aspekt istotności, czyli na ile dane wydarzenie jest istotne dla danej wspólnoty, która jest odbiorcą danego medium. I teraz jeżeli z perspektywy aktualności jako takiej złożonej z tych trzech elementów wielkości spojrzymy na organizację pracy redakcji, jeżeli uwzględnimy na przykład kontekst społeczny pracy redakcji, czyli to skąd się biorą dziennikarze, tak? Tu często usłyszałem można było usłyszeć o tak zwanym zdrowym rozsądku. Ja w tym pojęciu zdrowy rozsądek widzę to, co przynosimy do redakcji spoza, czyli jakieś takie uposażenie, które redakcja nie reguluje w sposób systemowy, ale które mamy, pracując w redakcji. Więc jeżeli weźmiemy to zjawisko emergencji wyłaniania się redakcji ze społeczeństwa oraz jeżeli weźmiemy tą aktualność jako strukturalną wartość organizacji redakcji, wówczas okaże się, że etyka działania mediów jest zjawiskiem organizacyjnym, a nie filozoficznym. To znaczy możemy oczywiście uczyć etyki, ale siła organizacji, siła pracy mediów pod presją aktualności zawsze będzie w konkurencji z naszym wyobrażeniem o tym, co jest słuszne i co jest prawdziwe. Dziękuję bardzo.
Es geht immer um Bandbreiten und im Grunde genommen muss man immer das eine und das andere mit beachten. Ich habe beispielsweise auf der einen Seite mir zu überlegen, konsequenzialistisch betrachtet, welche Art von Folgen kann eine Berichterstattung haben. Ich kann mir aber auch genauso pflichtethisch betrachtet überlegen, aus welcher Intention heraus handle ich. Und Sie haben jetzt speziell auf die systemorientierte Perspektive hingewiesen. Das stimmt natürlich, das ist auch von Berufsethikern so gewollt, dass man sagt, man kann nicht oder man will nicht, so ist es besser, man will nicht, dass sozusagen Journalisten nur individuell so vor sich hin entscheiden, sondern gibt sich als Redaktion bestimmte Regeln und sagt, das ist unser Stil, unsere Redaktionsrichtlinie. Das ist sicher eine wichtige Perspektive. die sich auch aus der Historie heraus entwickelt hat. Es gibt zum einen eben diese systemorientierte Perspektive, Sie haben Siegfried Weichenberg genannt, das ist ein Protagonist davon. Auf der anderen Seite steht eine sehr individualethische Perspektive, man könnte hier Emil Dovifat nennen, der so weit geht, dass er gesagt hat, Journalisten sind in der aristotelischen Tradition jene, die ihrer Begabung folgen, deshalb diesen Beruf haben und deshalb auch den vom positiven Menschenbild heraus so gut wie möglich machen. Also sind sie befähigt, die geistigen Führer eines Volkes zu sein. Das ist sein Zitat. Geistiger Führer eines Volkes sein ist nicht meines, sondern sein Zitat. Einfach um die Bandbreite aufzuzeigen. Und es kann in einer bestimmten Situation sein, dass man sagt, ansonsten bin ich mit dem, wie es in meiner Redaktion gehandhabt wird, völlig einverstanden, aber an der Stelle gehe ich nicht mit. Beispielsweise, um einfach bei einem Thema zu bleiben, German Wings, da war es in einem Fall, ich erzähle sehr verkürzt so, dass jemand rausgeschickt worden ist, weil er aus dem Ort stammte, aus dem auch der Pilot stammte und der sollte da praktisch seine persönlichen Kontakte nützen und sollte da ein paar Stimmungen einfangen. Und er hat gesagt, und an der Stelle will er da nicht mitgehen. Das will er nicht machen. Ansonsten war der mit der Redaktion nicht über Kreuz, aber an der Stelle war sozusagen dann individualethisch aufgestellt und hat gesagt, das mache ich jetzt nicht. Letzter Satz dazu, Siegfried Weichenberg war es auch, der gesagt hat, bei aller Systemorientierung, ein systemtheoretischer Fatalismus kann uns natürlich auch nicht weiterhelfen. Also will heißen, kann ich doch nichts dafür, meine Redaktion hat mich geschickt. Also so weit darf es natürlich dann auch nicht gehen. Ich möchte noch auf Ihren Satz vorher. Eingehen. Und zwar haben Sie darauf hingewiesen und völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es da jetzt noch in einer anderen Art und Weise einen Unterschied gibt zwischen der polnischen und der deutschen Situation, was die Verankerung der Medienethik in den Lehrplänen anlangt. Und das ist eben auch aus meiner Warte heraus ein Beispiel dafür, weshalb ich es also wirklich hervorragend finde und mich bedanken möchte dafür, hierher eingeladen worden zu sein. Denn genau so ein Austausch ist es doch, der es einfach sehr, sehr wertvoll macht. Auch dieses Miteinander ist sehr, sehr wertvoll und dafür ganz herzlichen Dank.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję i powiem tylko jeszcze jedno zdanie. Może ten warsztat zakończymy słowami Nestora polskiego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego, który powiedział, że aby być dobrym dziennikarzem, aby być dziennikarzem, wystarczy być dobrym człowiekiem. I sądzę, że to jest świetna kontestacja na naszą dzisiejszą, jakże gorącą dyskusję dotyczącą mediów. Dziękuję za wszystkie głosy, pani redaktor, panu redaktorowi. Dziękuję najmocniej.